So, gestern noch in Schweden und heute in Jena. Ich weiß nicht, was schöner ist. Gestern noch im Land von Ikea und heute starte ich mit einer Predigt und auch Bibelstunden- oder Bibelgesprächsreihe über das Glaubensbekenntnis, das wir eben gesprochen haben. Ich habe mich natürlich gefragt, wie man das miteinander verbinden kann, Schweden und Glaubensbekenntnis, ganz einfach so. Habt das als Bild? Ich möchte mit euch in den nächsten Monaten über unseren Glauben nachdenken und welche Möglichkeiten darin stecken und wie diese eben nicht nur auf der Bekenntnisseite stehen bleiben, sondern wie das, was wir glauben, in die Gestaltung unseres Lebens hineinfließt. Ich bin jetzt 50 Jahre und selber seit 19 Jahren Pastor. Und ich frage mich, ob ich wohl inzwischen mehr Predigten gehört habe oder selber mehr Predigten gehalten habe. Und ich habe so über den Daumen gepeilt, ich glaube, da steht jetzt unentschieden irgendwie. Und der eine Balken nimmt aber weiter zu. Aber vor einiger Zeit, das war auch der letzte Urlaubssonntag, und ich saß im Gottesdienst in Erfurt, hat jemand anders gepredigt. Und da hatte ich mal wieder die Möglichkeit, selber eine Predigt zu hören und nicht nur zu halten. Und der Prediger las Verse aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Und wir schauen mal auf den Anfang. Da heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben, und dann übersprang er einige Verse, in denen es dann darum geht, was Abel, Henoch, Abraham, Isaak und Jakob, Josef, Mose und das Volk Israel alles durch den Glauben getan haben und empfangen haben. Und dann lesen wir, wie der Glaube sie zu ganz erstaunlichen Dingen befähigt hat. Und dann las er weiter, beginnend mit Vers 32. Und was noch soll ich sagen? Dazu fehlt mir die Zeit zu erzählen von Gideon, von Barak, Simson, Jiftach und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch Glauben Königreiche wieder gekämpft. Sie wirkten Gerechtigkeit, erlangten, bitte weiter, Verheißungen, verschlossen den Rachen von Löwen, löschten die Macht des Feuers aus, entflohen dem Schwert, wurden stark aus Schwachheit heraus, wurden im Krieg stark, dass sie fremde Heere zum Wanken brachten, Frauen bekamen durch Auferstehung ihre Toten wieder. Und ich saß da und mir ging's rums. Ich war ganz ergriffen von dem Gehörten und dachte, das alles durch Glauben. Durch Glauben. Im Glauben haben sie all das getan. Und ich staunte. Und dann, ich weiß wirklich nicht mehr, was der Prediger dann noch gesagt hat. Manchmal ist es auch ganz gut, am Anfang dem ersten guten Gedanken selber nachzugehen. In mir ging nämlich diese Aufzählung weiter. Als würde dieses heute weitergehen. Und wie könnte diese Liste für dich und auch für euch als Gemeinde weitergehen? Für mich ging es weiter. Durch den Glauben wurden Ehen wieder lebendig. Durch den Glauben wurden Gräben überbrückt und Menschen versöhnten sich. Durch den Glauben änderten sich Menschen. Aus verletzten, missbrauchten, beschämten wurden stabile Persönlichkeiten, in denen sich Gott widerspiegelte. Durch den Glauben kamen Menschen in Bewegung und niemand stand mehr still. Durch den Glauben brach eine Gemeinde auf zu neuer Weide. Durch den Glauben wurden sorgenvolle zu zufriedenen und vertrauenden Menschen. Berufungen wurden durch den Glauben erkannt und gelebt. Soziale Veränderung in der Umgebung der Gemeinde wurde durch den Glauben sichtbar. Durch den Glauben wurde Nachbarschaft, Kollegen, die Freunde spürbar gesegnet. Durch den Glauben brach eine Gemeinde aus ihrer gesellschaftlicher Belanglosigkeit. Durch Glauben wurde Lauheit überwunden. Durch Glauben floss immer neuer Mut und Kraft in Menschen, die nur erschöpft waren. Alles durch Glauben. Entdecke die Möglichkeiten. Und wir wären sicherlich in der Lage, diese Liste jeder für sich noch länger fortzusetzen. Ich springe mit euch jetzt mal 14 Jahre zurück, ungefähr. Ich war in Hamburg Pastor, wir planten eine Taufe und mehrere Meldungen lagen vor und ein Taufseminar, wie es so üblich ist, stand an. Aber diesmal war ich recht unsicher und hatte so manche Fragen. Und das lag daran, dass sich neben Erwachsenen, da war ich mir ziemlich sicher, sich auch 4 Kinder gemeldet hatten zur Taufe. Und das jüngste von ihnen war, ich meine mich zu erinnern, 6 Jahre alt. Gab früher im Schulfunk immer diese Sendung, was hättet ihr getan? Das frage ich jetzt nicht. Ich war ja dran. Und ich fragte mich, warum wollen sie sich taufen lassen? Konnten sie diese Entscheidung denn überhaupt alleine treffen? Wie viel war da an Gruppen oder vielleicht speziell, weil 3 ja auch Geschwister waren, Familiendynamik dahinter? Sollte man nicht doch erst noch warten, bis sie in der Pubertät waren, damit sie schon so ein paar Glaubenskrisen und Glaubenszweifel haben, die alles ein bisschen abschleifen und runder machen? Glaube setzt doch immer eine Mündigkeit voraus. Können sie denn überhaupt als Kinder eine mündige Entscheidung treffen? Aber ich wollte keinesfalls ihren Glauben kleinreden, denn ich hatte 1,5 Jahre als Student mit einem Kommilitonen zusammengelebt, der heute Pastor in Falkensee bei Berlin ist. Und er erzählte mir, dass er sich mit 8 Jahren hat taufen lassen. Und er sagte immer, dass das für ihn genau richtig war. Denn danach kamen seine wilden Teenie-Jahre. Und letztens sprach ich nochmal mit ihm drüber und er sagte mir, ich weiß nicht, ob ich beim Glauben geblieben wäre, wenn ich mich nicht hätte immer wieder daran erinnern können, ich bin getauft auf seinen Namen und mein Taufvers war, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das war das, was mir in all den Jahren Halt gegeben hat. Also brachte mich das dazu zu sagen, das nimmst du jetzt nicht auf die leichte Schulter. Ich sprach daraufhin mit einem Kollegen. Und der gab mir folgende Antwort. Weißt du, Udo, sagt er, wir taufen doch Menschen auf ihren Glauben hin. Und der Kirchenvater Augustin hat diesen Glauben so beschrieben. Augustin sagte, Glaube ist fides qua und fides quae. Und als Nicht-Lateiner guckte ich ihn so an, wie ihr es euch jetzt viele nicht getraut haben, mich anzugucken. Was? Ich wusste überhaupt nicht, wovon er spricht. Und da sagte er, das bedeutet, beim Glauben geht es nicht nur um den Inhalt. Das heißt eben, was glaube ich, übersetzt fides quae. Und zum anderen geht es nicht nur um den Inhalt, sondern auch um den Glaubensakt, fides qua. Das, was ich glaube, muss in einer Haltung in meinem Leben sichtbar werden. Und es gibt beim Glauben das Was und das Wie. Und beides zusammen ist Glauben. Und Wikipedia zeigt uns das schön so. Könnt ihr mal lesen. Augustin, fides qua creditur, übersetzt, wörtlich übersetzt, der Glaube, durch den geglaubt wird. Gemeint ist der personale Glaubensvollzug, Haltung und der Glaubensakt. Und fides quae creditur, wörtlich übersetzt, der Glaube, der geglaubt wird. Gemeint sind die einzelnen Glaubensinhalte, der Gegenstand des Glaubens. So, das lassen wir da mal stehen und will das mal ein bisschen runterbrechen. Ja? Das älteste christliche Glaubensbekenntnis ist ganz kurz und heißt einfach nur, Jesus ist Herr. Jesus Kyrios. Das ist das älteste christliche Glaubensbekenntnis, das überliefert ist. Und so steht es auch schon vielfach in der Bibel. Damit bekannten die Christen ganz zum Anfang ihren Glauben. Autoaufkleber hatten sie noch nicht. Jesus ist Herr. Sie glauben, Jesus ist Herr, und das heißt Herr der ganzen Welt, Herr ihres Lebens, Herr über alles Sichtbare und Unsichtbare und sogar Herr über den Kaiser. Fides quae. Und dieses Bekenntnis steht aber nicht allein. Zum Glauben wird es nur, wenn es auch in der Tat seine Entsprechung findet. Derjenige, der sagt, Jesus ist Herr, geht auch die persönliche Verpflichtung ein, seinen Glauben so zu leben, fides qua. Er ist nicht eben dann Herr seines eigenen Lebens. Es heißt für ihn, ein anderer regiert die Welt und mein Leben. Ich vertraue mich diesem anderen, der herrscht, in all meinen Lebensbezügen an, weil er ja der Herr ist. Er akzeptiert keine anderen Herren, der so etwas bekennt. Ja, und dann habe ich das mit den Kindern im Taufkurs besprochen. Meint ihr, sie haben es verstanden? Was denkt ihr? Sie haben es verstanden, ich habe es nur anders gesagt. Schaut mal, sagte ich, wir taufen euch wegen eures Glaubens. Und ich glaube euch, dass ihr ganz viel wisst und das auch glaubt. Gott hat euch lieb. Jesus ist für euch gestorben. Glaubt ihr das? Kollektives Nicken auf meinem Sofa. Eure Sünden hat er euch vergeben. Glaubt ihr das? Kollektives Nicken auf dem Sofa. Aber Glaube hat auch noch eine andere Bedeutung. Das, was ich glaube, lebe ich auch. Jesus hat mir vergeben und ich vergebe anderen. Jesus gibt mir Frieden und ich gebe Frieden weiter. Jesus sagt, ich bin der Herr, und das heißt, er darf alles in meinem Leben bestimmen. Er liebt mich, ich liebe ihn und ich gebe diese Liebe an andere weiter. Das ist auch Glaube und beides zusammen macht Glaube aus. Und wenn ihr euch taufen lassen wollt, dann legt ihr euch darauf fest, dass ihr auch so leben wollt. Versteht ihr das? Stille auf dem Sofa. Dann antwortete einer, aber der Gerrit, der ist auch getauft, der lebt ganz anders. Gerrit, 12 Jahre alt, ein Jahr zuvor getauft und einige gingen mit ihm in die Schule, ein Ort der Wahrheit, auch auf dem Pausenhof. Seht ihr, sagte ich, genau so wird man auch auf euch schauen. Und genauso kann man auch von euch erwarten, dass ihr euren Glauben lebt. Und dass andere das erkennen, dass ihr glaubt. Wieder Stille auf dem Sofa. Dann sagte einer, ich glaube, ich warte noch mit der Taufe. Und alle anderen im Chor, ich auch, ich auch, ich auch. Jetzt schmunzeln wir über die Kinder, ne? Die Sechsjährigen. Aber ich will mit dieser Geschichte auf Folgendes raus. Ist das nur das Problem von Kindern? Ein Problem von allen, die noch nicht getauft sind? Ein Problem von anderen, dass sie Fides qua Kreditur und Fides quae Kreditur nicht zusammenbekommen? Das ist ohne Zweifel so gut, sich über die Inhalte des Glaubens immer besser zu informieren, sie zu wissen und sie auch zu bekennen. Je mehr, umso besser, je tiefer, umso wunderbarer. Aber darin steckt für uns meistens nicht das Problem. Wie ist es dann mit der persönlichen Verpflichtung bestellt, auch so zu leben? Ist das deckungsgleich? Kommt da das zusammen oder wächst da das zusammen, was zusammengehört? Oder steht da noch eine Mauer dazwischen? Wenn das so ist, dann ist da etwas nicht stimmig. Und dann stimmt der ganze Glaube nicht. Ein Glaube, der sich nur im Bekennen ausdrückt, was man für richtig oder falsch hält, da sind manche auch noch besser drin, im Zweiteren, der in den Inhalten alleine besteht, in Formulierungen, in Worten, der ist kein Glaube. Ist kein Glaube. durch den Glauben, und da erinnere ich nochmal an diesen Hebräerbrieftext, durch den Glauben. Glaube kommt hier mit Verben, mit Tu-Wörtern total einher. Wir lesen etwas von einem Glauben, der etwas bewirkt hat, der etwas verändert hat. Und das konnte er nur, weil er in den Lebensvollzug der Menschen eingeflossen war. Mose, Abraham, Gideon. Glaube führte sie zur Tat, zum Handeln, zum Vertrauen. Was glauben wir? Und wie glauben wir? Was bekennen wir mit unserem Glauben oder in unserem Glauben mit unseren Worten, und was bekennen wir durch unser Leben? Wir hatten eine Open-Air-Taufe. Wir taufen viel draußen in Erfurt, im Luisenpark, im Flutgraben der Gera. Und für diesen Taufgottesdienst hatte ich einen Bekenntnistext, ein kleines Glaubensbekenntnis geschrieben, vorbereitet, dass eben nicht nur die Täuflinge sprechen sollten, sondern die Gemeinde hat diesen Text immer bekannt und am Ende gefragt, das waren so drei Formulierungen, am Ende stand immer die Frage der Gemeinde an die Täuflinge: Wir glauben das, glaubst du das auch? Willst du das auch? Denn bei einer Taufe sind ja nicht nur wir als Gemeinde so Zuschauer und gucken mal, was die anderen da so tun und bekennen und wie sie ihren Glauben ausdrücken, sondern wir nehmen sie ja in eine Glaubensgemeinschaft auf, in das, was uns als Gemeinschaft wichtig ist. Und nach dem Gottesdienst erzählte dann ein Mitarbeiter aus der Gemeinde, dass er neben einer Frau stand, die er gar nicht kannte. Und immer bei dieser Frage, glaubst du das auch, hat sie immer leise geantwortet, nein, das glaube ich nicht. Nun haben wir Baptisten ja so Probleme mit vorformulierten Glaubensbekenntnissen. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass das apostolische Glaubensbekenntnis als letztes in unseren Liederbüchern steht. Und doch achtet einmal auf die Lieder im Gottesdienst, die Gebete. Wie viel Glaubensbekenntnis steckt da drin? In anderen Kirchen dagegen gehört das Bekennen des Glaubens zur Liturgie. Kein evangelischer Gottesdienst läuft ohne das apostolische Glaubensbekenntnis, das Credo, ab. Ein Abendmahl ohne Credo ist unvorstellbar. Es gehört zum Ablauf dazu. Und wie geht es dann möglicherweise auch Menschen wie unserem Gast damals bei unserer Taufe, wenn sie so dieses Glaubensbekenntnis hören? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Das geht ja vielleicht noch. Aber wie ist es mit Empfangen durch den Heiligen Geist und die Jungfrau Maria, hinabgestiegen in das Reich des Todes? Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Glaube ich das wirklich? Und diese Formeln, sind das nicht nur abgegriffene Begriffe, deshalb machen wir es ja nicht so gerne, wir formulieren ja gerne, was wir wirklich denken. Eine abgenützte Sprache, abgespult, ein Griff in die Mottenkiste, was bedeutet denn das heute noch? Und ich möchte mit euch in der nächsten Zeit, wenn ich hier bin, über unseren Glauben nachdenken, aus dem so wunderbare Dinge geschehen können. Und dann will ich immer dieses Glaubensbekenntnis zur Grundlage meiner Predigten machen und gleichzeitig auch immer einen Schritt weitergehen, wenn Bibelgespräch ist am Mittwoch und Bibelseminar oder Bibelstunde, wie ihr es auch immer nennt. Bibelgespräch heißt es, ne? Genau. Und dazu möchte ich auch einladen, dass wir an dieser Stelle gemeinsam miteinander weiterdenken. Und vielleicht können viele von euch es möglich machen zu sagen, ach, für die Zeit bis Weihnachten schaffe ich das, komme ich auch mal den einen Mittwoch hierher um 19.30 Uhr, um an dieser Stelle weiter über das Wichtigste in meinem Leben weiterzudenken, über meinen Glauben. Und wie er vom Bekennen auch in die Tat findet. Also herzliche Einladung dazu. Ich möchte es Schritt für Schritt mit euch bedenken. Denn in ganz wenigen Worten wird in diesem Bekenntnis beschrieben, wie man christliche Identität ausdrücken kann und auch zusammenfassen kann. Ist nicht alles drin, wichtige Dinge fehlen, aber es ist ganz viel Entscheidendes drin, was unseren Glauben ausmacht. Und wir wollen darüber nachdenken, was in dieser Sprache, in diesen Worten, die für viele Außenstehende vielleicht so als Sprache von Insidern ist, nicht leicht zugänglich ist. Und wir wollen darüber nachdenken, was das bedeutet, was wir in kurzen Sätzen in diesem Bekenntnis immer wieder sagen. Und wir wollen nachdenken, wie wir diese inhaltsschweren Aussagen runterbrechen können in unser Leben, dass es persönlich vollzogen wird und uns Freiheit und Evangelium ist. Wie lebe ich denn, wenn ich sage überhaupt, ich glaube? Ich bin ein Gläubiger. Was bedeutet das, wenn ich sage, ich glaube an Gott? Ich glaube an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Und wie fließt dieses Glauben in mein Leben hinein? Dass es eben nicht nur eine Worthülse ist oder gar belanglos. Darum geht es mir. In der frühesten Form lässt sich dieses apostolische Glaubensbekenntnis, und das habt ihr als Kleingedrucktes darunter lesen können, auf das 5. Jahrhundert zurückzudatieren. Aber es gibt Formen, die darauf zurückgreifen, vorherige, die in diesen Text eingeflossen sind. Und das erste und älteste davon ist das Glaubensbekenntnis der alten Gemeinde in Rom, das sogenannte Romanum. Da fehlt nicht mehr viel, dass dann das apostolische Glaubensbekenntnis draus geworden ist. Und das ist entstanden im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus. Und dieses Glaubensbekenntnis wurde von den Täuflingen bei ihrer Taufe abgelegt. Damit war das auch gleichzeitig die Grundlage des Taufunterrichts. Taufunterricht war damals nicht so diese speziellen Sachen so um Taufe rum, die man einmal im Leben hört, vor der Taufe nämlich, sondern Taufunterricht war Glaubensunterricht. Was glauben wir eigentlich, dass wir diesen Schritt gehen? Und dieser Text fasste das zusammen, was die Täuflinge in diesem meist einjährigen Unterricht gelernt haben, und das bekannten sie dann zusammengefasst in diesem Bekenntnis vor ihrer Taufe. Wozu wollen wir jetzt stehen? Und insofern habe ich Folgendes vor mit euch. Ich schicke euch in den nächsten Predigten alle nochmal auf die Schulbank, in den Taufunterricht, der ein Glaubensunterricht ist. Und ich will uns an die Grundlagen unseres Glaubens erinnern und führen. Und dabei geht es mir weniger um die Frage, was muss ich glauben? Das scheint oft die Schlüsselfrage für Menschen zu sein, wenn sie über Glauben nachdenken. Mir geht es weniger um den Inhalt. Und Christen gebrauchen diese Frage leider meist auch zu endlosen Streitereien. Wie leben wir das denn? Im Spätsommer 1944 hat Dietrich Bonhoeffer eine sehr kritische Bestandsaufnahme des Christentums in seiner Haft in Tegel angestellt. Und er hat die Frage, was glauben wir Christen, etwas umgestellt. Er fragt nämlich nicht, was muss ich glauben, um Christ zu sein, sondern er fragt, was glauben wir wirklich? Und das hieß für ihn, was glauben wir wirklich, dass wir bereit sind, dafür mit unserem Leben dran zu hängen? Und er wollte nämlich eine Arbeit schreiben über das Problem des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Diese Arbeit hat er allerdings dann nie geschrieben, aber die Vorüberlegungen sind bekannt. Und ihm war klar, dieses Glaubensbekenntnis ist in einer Zeit entstanden, als die Gemeinde sich sehr genau überlegen musste und jeder einzelne Christ sich sehr genau überlegen musste, was er wirklich glaubt, denn dafür und daran war er auch bereit, mit seinem Leben zu hängen. Denn die Konsequenz dafür war oft Widerspruch und Verfolgung. Wofür lohnt es sich denn, in seinem Leben zu stehen und dann auch Bosheit, Druck und Schwierigkeiten zu ertragen? Und diesen Glauben zu haben, war das die damalige Antwort. Dafür lohnt es sich, zu glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer und so weiter. Das wiegt alles auf. Und Dietrich Bonhoeffer fragte auch, was glaube ich wirklich? Und woran hänge ich mit meinem Leben? Und diese Frage war für ihn existenziell. Er fragt das in einer Situation ohne gewissen Ausgang, in Bombennächten, in einem absehbaren katastrophalen Untergang. Und er fragt sie als einer, der die Welt und der die Erde und der die Menschen liebte und die ihm doch aber alles verloren erschien. Woran halte ich jetzt aber fest, dass ich bereit bin, das auch alles zu ertragen, damit ich das eine nicht verliere, weil das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und wir leben heute als Gläubige in einer ganz anderen Zeit. Wir haben Frieden. Klar, es gibt eskalierende Konflikte, es gibt Katastrophen, da werden wir medial mit zugeschüttet, aber sind doch alle weit weg. Und uns erreichen viele Appelle. Wir wünschen uns vielleicht Orientierung, erleben unsere Ohnmacht. Wir können ja doch nichts tun. Und gleichzeitig werden wir mit einem verführerischen und lähmenden Überangebot an Möglichkeiten zugeschüttet. Unser Leben, unser Beruf, unsere Familien, die füllen uns so aus. Unsere Ehrenämter, die Mitarbeit in der Gemeinde, die vielen sozialen Kontakte, unsere Krankenakte, ach, da können wir drüber erzählen. Und in diesem allen fällt es uns, glaube ich, viel schwerer, als den Christen damals in Rom und auch als ein Dietrich Bonhoeffer diese Frage zu stellen. Aber wir müssen sie uns stellen. Wofür lohnt es sich zu leben? Wofür gebe ich meine Zeit hin? Was glaube ich wirklich, so dass ich auch mit meinem Leben daran hängen würde? Ist es Gott, der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer, der eingeborene Sohn, der Herr, der Heilige Geist? Oder ist es alles das, nur eins von vielen aus dem großen Angebot, das mein Leben überflutet? Wo ist dein Glaube? Was ist dein Glaube? Entdecke die Möglichkeiten. Amen.